Ein seltsames Haus war das. Ein Haus mit Türmchen, Veranda und allem Zick und Zack. Mit einem Garten drumherum in wilder Wanne. Das Haus wirkte auf die Bewohner der Straße so unheimlich, dass nicht einmal Hunde sich trauten, sich ihm zu nähern. Dabei war es ein prachtvolles Haus. Es war über und über mit Efeu gewachsen. Es hatte einen kleinen Balkon zur Straße und weite, kirchenähnliche Seite. Als die Familie Neumann, und wie geht das jetzt, das Haus besichtigte, waren alle sofort Feuer und Flammen und sagten, oh, das ist ein tolles Haus. Seltsam war nur, dass das Zimmer mit Erker oben im ersten Stock niemand wollte, nur Tim. Tim war sofort Feuer und Flamme für dieses Zimmer. Das Haus, von dem die Rede ist, liegt am Ende einer Sackgasse, die Sackgasse hat. Die Stadt stößt hier an einen Wall, verliert sich darin und taucht am anderen Ende nicht wieder auf. Sackgasse 13 ist Tims neue Adresse. Tim Neumann, den wir gleich kennenlernen. Das Haus stand schon dort, als von der Stadt noch weit und breit nichts zu sehen war. Es ist ein wenig in die Jahre gekommen und weil nie genügend Reparaturen, Geld für Reparaturen da war, ist auch so dies und das kaputt. Manchmal quietschen Türen in den Angeln, sprengen auf und lassen sich nicht wieder schließen. Manchmal schlagen Fenster im Wind, dann wieder versagt das Licht. Die Heizung fällt aus oder in den Wasserleitungen runkelt und poltert es. Tims Eltern wussten das nicht, als sie das Haus besichtigten. Aber ich glaube, selbst wenn sie es gewusst hätten, so schlimm hätten sie es nicht gefunden. Und dann kam der Tag, an dem sie aus ihrer Stadtwohnung auszogen. Wer von euch schon mal umgezogen?
Also,
Ihr wisst, was das bedeutet. Alles wird ausgeräumt, alles wird in Kartons verpackt. Kartons werden mit kleinen Schälchen beklebt und dann kommen die Möbelpacker und schmeißen alles durcheinander. Dann macht man vielleicht noch einen letzten Rundgang durch die Wohnung, um sich zu verabschieden, guckt nochmal durchs Fenster, horcht nochmal auf die Geräusche, die man gewohnt war. Und dann geht das ins Auto und hinter dem Möbelwagen her. Durch die verstopften Straßen, über den Außenring, irgendwann rechts und die zweite links und dann geradeaus, bis es nicht mehr weitergeht. Mama, Papa, Emily, George, das Kaninchen und Tim, das ist die Familie. Während sie durch Stadtviertel fuhren, die Tim nie vorher gesehen hatte, goss es in Strömen. Und als sie vor ihrem neuen Haus angekommen waren, brach ein Gewitter los. Es war eines von der Sorte, das man in diesen Breitengraden selten erlebt. Eines, bei dem die Fenster scheppern, Regenvorhänge übers Land halten und es so dunkel wird, dass man glaubt, gleich geht die Welt unter. So, wir sind im neuen Haus angekommen. Der Möbelwagen ist weg. In den Zimmern herrscht absolutes Chaos. Papa saß in der Küche und wollte gerade einen Kaffee trinken, als Emily, Tims große Schwester, in den Raum stürzte, der später einmal die Küche werden sollte, rief: George ist weg! George ist weg! George, das Zwergkaninchen George, Alter unbekannt. George hatte in der alten Wohnung auf dem Balkon gelegt. Er hatte geheimnisvolle Krankheiten überstanden. Er hatte zweimal im Jahr sein zartes Fell gewechselt. Er war merkwürdige, von Mama als Begrüßungstänze gedeutete Achten gehoppelt, wenn man ihn auf dem Balkon besuchte. Und er hatte nachweislich zweimal Katzen aus der Nachbarschaft in die Flucht gejagt, die versucht hatten, ihn aufzufressen. Also George war ein mit vielen Wassern gewaschenes Kaninchen. Wie weg, sagte Papa. Na, sein Käfig ist leer. Leer? Sagte Mama. Emily nickte. Aber ich habe die Käfigtür doch mit Blumendraht gesichert, sagte Papa. George, das wussten auch alle, George konnte seine Käfigtür öffnen. Er ruckelte und zuckelte so lange daran herum, bis sie aufsprang. Aber Draht durchknipsen, das traut ihm keiner zu. Trotzdem, es war genauso, wie Emily gesagt hatte, der Blumendraht war sauber durchgeknipst, die Tür ordentlich geöffnet, aber Spuren eines Kampfes waren nicht zu sehen. Vielleicht wollte er nach Hause, sagte Tim. Ach Quatsch,
Die ist doch jetzt zu Hause, weil du Papa und bist. Aber das weiß Storch doch nicht, wollte Mama sagen. Doch dann hörte sie etwas, was in die Sprache verschlug. Was war das? Sagte Papa. Habt ihr das auch gehört? Tim und Emily rückten wie auf ein Zeichen näher an Papa heran. Komisch, nicht? Sagte Papa. Ach, das war George, sagte Mama mit übertriebener Fröhlichkeit. Aber keiner glaubte ihr. Alle hatten gehört, wie es kratzte und schabte. Könnt ihr mal kratzen und schaben? Ja, Moment, okay, jetzt setz mal wieder hin. Das hört sich ja an, als wenn da eine ganze Monsterherde unterwegs ist. Stellt euch diese Scham vor, während ich die Geschichte nochmal lese. Das war George, sagte Mama mit übertriebener Fröhlichkeit, aber keiner glaubte ihr. Alle hatten gehört, wie es kratzte und schabte. Allen war ein Schauer über den Rücken gebrochen und alle hatten sofort gewusst, dass George niemals solche Geräusche machte. Quatsch, sagte Papa. George, war das nicht? Ein Wiesel, sagte Tim, der eine Erklärung brauchte und messerscharf schloss, dass ein Wiesel aus dem angrenzenden Wald vielleicht den Draht durchgebissen, George getötet und fortgeschleift hätte. Kratzen und Schaden von Wieselfogen. Ich weiß nicht, sagte Papa. Das kam doch von oben, oder? Alle nicht. Gut. Dann will ich mal nachsehen. Und schon verschwand er, sauste die Treppe hoch, schaute in aller Zimmer. Und dann plötzlich Stille. So stille, stille, dass Mama nervös aufschaut und Hermann, rief. Hermann, was ist? Komm mal schnell hoch, rief Papa. Momente später hörte man 6 Füße die Treppe hochjagen. 6 Füße, die vor lauter Aufregung links und rechts im Wege stehende Kartons streiften. 6 Füße, die gar nicht so schnell vorwärts kommen konnten, wie sie wollten. Dann ein Schuffeln. Mama, Tim und Emily stellten sich hinter Papa. Keiner wollte der Erste sein. Man konnte ja nie wissen. Ja, sagte Papa und zeigte in Tims Zimmer. Und dann sahen es alle. Emily fand als Erste ihre Sprache wieder. Was haben sie denn mit dir gemacht? Sagte sie. George, was ist denn los? George saß da und ließ die Ohren hängen. Saß da und sah aus, als könne er nicht mehr Pup sagen, so müde und ausgelaugt schien. Erst bei genauem Hinsehen konnte man die beiden roten Punkte an seinem Hals erkennen. So als hätte ihn jemand gebissen. Tim drängte an Papa ins Zimmer, vorbei ins Zimmer und nahm George auf den Arm, streichelte ihn, fühlte überall und sagte, riecht komisch, aber sonst hat er nichts. Ich glaube, Tim hat recht. Das war ein Wiesel, sagte Papa. Ja, ja, sagte Tim. Und ich weiß auch, wie es das gemacht hat. Es hat den Draht durchgebissen und dabei ist George abgehauen. Das Wiesel ist hinterher und hier oben hat es George gekriegt, aber George hat sich gewehrt und da... Oh, Quatsch, sagte Mama. Ein Wiesel hätte doch den Draht nicht durchbeißen müssen. Ein Wiesel wäre doch einfach durch die Gitterstäbe geschützt. Stimmt, sagte Papa, aber gehen wir mal davon aus, dass es kluge und doofe Wiesel gibt. Und dieses Wiesel hier war?
Doof.
Echt?
Nein.
Also, ich lese Ihnen das nochmal, dann sagst du, gibst du mir die Antwort, okay?
Ja.
Also, stimmt, sagte Papa, aber gehen wir mal davon aus, dass es kluge und doofe Wiesel gibt. Und dieses Wiesel hier war?
Doof.
Also, wer ist für klug und wer ist für doof?
Klug.
Also, klug.
Doof.
Klug. Okay, klug. Und doof? Ja. Ich glaube, dass es klug war, oder?
Ja.
Also, ich glaube, ich lese das letzte Kapitel nochmal vor. Und dann überlegen diejenigen, die glauben, dass es ein doofes Wiesel war, die hören jetzt ganz genau zu. Das sind ja sowieso nur 5 Sätze. Ja, ja, sagte Tim. Und ich weiß auch, wie das Wiesel es gemacht hat. Es hat den Draht durchgebissen und dabei ist George abgehauen. Das Wiesel ist hinterher und hier oben hat es George gekriegt und George hat sich gewehrt und da... Quatsch, sagte Mama. Ich meine, Wiese hätte doch den Gras durchbeißen müssen. Oder an Wiese wäre noch einfach durch die Gitterstäbe geführt. Stimmt, sagte Papa. Aber gehen wir mal davon aus, dass es kluge und doofe Wiesel gibt. Und dieses Wiesel hier war klug. Habe ich euch verkackeiert gerade?
Ja, so. Das war richtig doof.
Alle nickten, mehr oder weniger überzeugt. Aber wieso das Kratzen eines doofen Wiesels ihnen eine solche Gänsehaut gemacht hat, das konnte sich keiner wissen. So, wir sind in einer neuen Wohnung. Wir haben gehört, was mit George passiert ist, und wir haben jetzt den ersten Abend in einer neuen Wohnung. Und ihr wisst vielleicht, dass manche Leute sagen, wenn man in so eine neue Wohnung zieht, das, was man träumt. Also, der Tim konnte nicht schlafen. Ihm ging dieses Geräusch durch den Kopf und er brauchte nur die Augen zu schließen, dann hörte er es. Und je mehr er sich einzureden versuchte, es stamme von den Tritten eines Wiesels, desto klarer wurde ihm, dass Wiesel auf der Jagd nicht zu hören war. Und wenn es kein Wiesel war? Tim wälzte sich auf die andere Seite so, wie er es in der Stadt immer getan hatte, um mit einem Deckenzipfel über den Ohren dem Radau zu entgehen. Aber hier war kein Radau. Hier war Stille, hier in der Sackgasse 13. Wie sich das schon anhörte, Sackgasse 13 am Arsch der Welt wäre auch nicht. Sag mal, Tim, wo wohnst du denn jetzt? Ich? Och, am Arsch der Welt. Nicht mal zum Lachen war was. Nein, Tim war nicht glücklich. Er wusste, dass man Zeit braucht, um irgendwo anzukommen. Natürlich. Mit einem Tag war das nicht der Tag. Tim stand auf und ging zum Fenster. In der Stadt hatte er sich manchmal ein Kissen auf die Fensterbank gelegt und hinausgeschaut, wenn er nicht schlafen konnte. Die Nachtstadt beobachtet Menschen, die um Ecken kamen und im Dunkel verschwanden. Nur hier gab es nichts. Eine verschnarchte Straße und Wald. Plötzlich zischte etwas Schwarzes. Knapp über seinen Kopf, zickzackte um eine Hausecke, kehrte zurück und verschwand um die andere Ecke. Vampir, nicht diese lustigen Kerle auf Kinderbüchern, nein. Raffinierte Blutsauger, die... Tim stoppte das Herz, die Blutsaugung, natürlich die roten Punkte an George Hals. Was sollte das denn sonst sein? Tim beeilte sich, unter die Decke zu kriechen. George lag lang ausgestreckt und falls Kaninchen schnarchen können, schnarchte er. Eine Weile hörte Tim der Stille zu, was bedeutend beunruhigender war, als sich vor dem Radau der Stadt zu schützen. Darüber schlief er ein und dann sah er es. Das heißt, es war schemenhaft. Es war nur zu ahnen, aber irgendwie sah er es. Er sah es und hörte es und spürte, dass es auf ihn zukam. Langsam. Nicht schnell. Ganz langsam. Ohne Eile, sicher, dass niemand ihm sein Opfer wegnehmen könnte. So schrecklich langsam. Tim versuchte, Reis auszunehmen. Er schlug lang hin und blieb am Boden liegen wie mit Sekundenkleber befestigt. Keine noch so große Anstrengung brachte ihn fort. Das Schaben und Kratzen kam näher. Es war jetzt bei seinen Füßen. Dann war still, noch stiller als am Arsch der Welt. Sein Kreuzchen schrie. Tim saß aufrecht im Bett und schaute sich um. Sein Atem ging hastig und schwer. Er konnte sich bewegen, natürlich. Er war nicht festgeklebt. Aber was hat der Papa gesagt? Alles, was man in der ersten Nacht in einer neuen Wohnung träumt, wird wahr.
Oh Gott.
Oh nein, bitte nicht. Tim wischte sich den Schweiß von der Stirn, er schaute auf die Uhr und er wusste, dies ist die Geisterstunde und ich bin am Arsch der Welt und alle meine Freunde sind weit, weit fort. So, ich mache einen kleinen Sprung. Am nächsten Morgen sitzen alle in der rummeligen Küche, die Kaffeemaschine funktioniert noch nicht so richtig, aber Papa möchte gute Laune machen. Tim kommt runter und ist verschlafen. Könnt ihr euch vorstellen, weshalb? Du sagst ja gar nichts, sagte Papa und blickte Tim aufmunternd an. Nö, sagte Tim. Denn er hörte sie immer noch, diese Stille, obwohl doch längst Tag war, obwohl doch eigentlich Vögel singen müssten und Autos fahren und so. Och, nö, nö, stammelte er. Denn gerade hatte er etwas gehört, das noch viel furchtbarer war als diese Stille. Ein Brausen, das rasend schnell näher kam. Ein Heulen, höher und gemeiner als je ein Bohrer beim Zahnarzt. Ein Raunen, die Luft war überfüllt von alarmierenden, nie gehörten Geräuschen. Was ist das? Fragte Mama. Keinem blieb Zeit, darüber nachzudenken. Alles geschah Schlag auf Schlag. Äste flogen am Fenster vorbei, es krachte und schepperte, etwas schlug gegen die Hauswand, Fenster splitterten, Dachpfannen polterten, Mama schrie, Emily rutschte geistesgegenwärtig unter den Tisch, Tim dachte, die Nacht wäre zurück und alle Höllenfürsten hätten beschlossen, die Welt in die Mangel zu nehmen. Doch dann war alles vorbei. Und ganz langsam funktionierte das Denken wieder. Ein Wirbelsturm? Dachte Tim. Mein lieber Schottiger, haben wir aber Glück gehabt, dachte Papa. Glück, ja. Ja, ja, Glück. Sie waren nicht weggeflogen, oder? Sie waren nicht mit Haus, Tisch und Stuhl durch die Luft gewirbelt, so wie man das manchmal aus anderen Ländern hörte, in denen die Häuser nicht so stabil gebaut waren wie dieses hier, das Haus in der Kasse 13. Sie hatten wohl Glück gehabt. Denn als sie sich vom ersten Schreck erholt hatten, konnten sie sehen, dass die Rotbuche vom Haus, eine prächtige Rotbuche mit metallisch glänzendem Stamm, umgestürzt war. Jetzt war es absolut windstill. Als sei die ganze Welt vor Schreck erstarrt, doch ganz langsam begann sie sich wieder zu drehen. Mit fernem Tatütata kamen die ersten Rettungswagen heran und dann wurde es sehr schnell gefährlich. Gegen Mittag war das Gröbste erledigt. Gegen Abend rief Tobi an, Kims Freund aus der Alpenstraße, und sagte, er hätte da was im Fernsehen gesehen. Das wäre doch sicher bei ihm in der Sackgasse und ob er nicht rauskommen könnte. Und Tim, der ja gerade erst in die neue Wohnung gezogen ist, und nicht richtig weiß, wohin mit sich, sagt, ja komm, besuch mich. Tobi also. Und als sie gegen Abend zusammensitzen, sagt Tim zu Tobi, sag mal, Tobi, hättest du nicht einfach Lust, über Nacht hier zu bleiben? Ja, sagt Tobi, das mache ich. Du rufst zu Hause an, wir machen es uns gemütlich, sagte Tim zu Tobi. Weißt du, hier ist es nämlich abends so still, dass du die Mäuse furzen hörst. Die furzen die Mäuse, die sollten mal hören, sagte Nick. Heute Nacht. In Tims Zimmer war alles noch so wie am Tag zuvor. Allerdings waren schon ein paar Kartons ausgepackt und Opas Schrank. Warte mal, Opas Schrank ist wichtig. Also, in seinem Zimmer sah noch alles aus wie am Tag zuvor. Allerdings waren schon ein paar Kartons ausgepackt und Opas Schrank zusammengeschraubt worden. Es war ein über 100 Jahre alter, hoher, fast schwarzer Eichenschrank mit Türen, die sich entweder von selbst öffneten oder nur mit grober Gewalt öffnen ließen, je nachdem. Dabei kreischten sie, dass einem die Haare zu Berge standen. Hatte man sie schließlich geöffnet, gähnte vor einem ein dunkles, schwarzes Loch. So, Tim fand es wunderbar, Tobi in seiner Nähe zu wissen. Tobi auf Tims alter Luftmatratze, die sowieso keine Luft mehr hielt, aber was wollte man machen? Eine andere war zwar im Haus, doch niemand hatte sie finden können. Tobi hatte seinen Schlafsack ausgerollt und war hineingekrochen, todmüde nach einem aufregenden Tag. Aber kaum hatte er es sich gemütlich gemacht, war er auch schon wieder hellwach. Als hätte ihm jemand Streichhölzer zwischen Unter- und Oberlid geschoben, damit sie nicht zufallen konnte. Tim hatte gesagt, es wäre doch sowieso bescheuert, sofort einzuschlafen. Wir könnten doch eigentlich noch ein bisschen was spielen, oder? Stimmt eigentlich, hatte Tobi gesagt. Und dann hatten sie die Playstation angeschlossen und Autorennen gefahren in Japan, in Australien, in England, auf dem Nürburgring. Und so war die Zeit vergangen. Wie spät ist es denn? Fragte Tobi irgendwann. Ach, noch früh, sagte Tim, wir könnten noch ein bisschen rumspuken und so. Rumspuken und so? Fragte Tobi. Tim nickte. Es war nicht mehr lange bis Mitternacht. Bekanntlich die beste Stunde für Rumspuker. Allerdings ist in dieser Zeit die Konkurrenz auch am größten. Ja, sagte Tim, fletschte die Zähne und sagte, Dracula! Also, ich Ich lese jetzt nochmal den Satz, Tim fleckt die Zähne und sagt, und dann sagst du? Genau, aber richtig. Ja? Okay, ich habe noch vier verschiedene Monster. Das heißt, ich könnte noch vier verschiedene Monsterdarsteller gebrauchen. Moment! Ich lese jetzt erst einmal die Stelle vor. Okay? Und dann suchen wir die Monsterdarsteller und dann lese ich das nochmal. Und die Monsterdarsteller stellen das Monster dar. Einverstanden?
Ja.
Okay. Also, ja, Tim fleckte die Zähne und sagte, Dracula. Okay. Tobi brauchte einen Augenblick, dann hatte er begriffen, tat so, als würde ihm jemand die Gurgel zudrücken und quetschte ein geklärtes
lebendige Leichen.
Tim konterte mit Kopf unterm Arm. Tobi mit
Lebermatt und Gerippe.
Tim wirkte, sie kommen. Beide rollten die Augen, ließen die Zunge raushängen und machten fiese Geräusche. Also, wo sind die Monsterdarsteller? 1, 2, 3, 4, bitte. Du und du. Komm zu mir. So. Also, stellt euch in die Reihe. Wir machen einfach einen Monster doppelt, oder?
Ja.
Ich flüstere euch jeweils ins Ohr, was ihr sagen müsst. Einverstanden? Ich lese den Satz vor. Die anderen müssen aber bitte, muss heute still sein, sonst. Also, ja, Tim fleckte die Zähne und sagte. Ja. Tobi brauchte einen Augenblick, dann hatte er begriffen, tat so, als würde ihm jemand die Gurgel zudrücken und quetscht angequetscht.
Lebendige Leichen.
Tim konterte mit.
Kommt
dann
ab.
Tobi mit.
Leberwatt.
Und Tim wirkte ein. Mord und Totschlag, hat er gesagt. Mord und Totschlag. Und seitdem hat es niemand lange hier ausgehalten. Hat es schön. Tims Armbanduhr piepte Mitternacht. Und als gäbe es nichts Normaleres auf der Welt, öffneten sich plötzlich die Türen von Opas uraltem Schrank, von dem ich euch gerade erzählt hatte, mit einem lähmenden, durch Mark und Bein fahrenden Geräusch. Und dieses Geräusch würde ich gerne mit euch zusammen machen. Ich mache es einmal vor. Ihr wisst, der Schrank ist groß. Die Türen öffnen sich entweder nur mit Gewalt oder von selbst. Und die kreischen, das sagen die Arme selbst. Moment, also.
Wir haben fast gar keine.
Und als den Chip. Früher aber hatte ich mal welche und da hätten sie auch zu Bergen stehen. Ich glaube auch, dass kurze Haare zu Bergen stehen.
Ja,
ich glaube, nur, die Haare auf den Armen auch. Also, Moment, Ruhe bitte. Sonst funktioniert es nicht. Und als gäbe es nichts Normales auf der Welt, öffneten sich plötzlich die Türen von Opas uralten Schrank mit einem lähmenden, durch Mark und Bein. So ähnlich.
So, und ich lese den Text. Ihr seid jetzt alle Synchronsprecher. Ich lese den Text und ihr macht das Geräusch. Also, und als gäbe es nichts Normaleres auf der Welt, öffnen sich plötzlich die Türen von Opas uraltem Schrank mit einem lähmenden. So, Tobi wollte schreien, kriegt aber keinen Piep raus. Tim wollte sich unterm Bett verkriechen, aber das Bett war noch nicht zusammengebaut. Tief schwarz gähnte das Nichts aus dem Schrank, die Flügeltüren schwangen noch ein wenig vor und zurück. Und als Tobi und Tim schon glaubten, ihr letztes Stündchen habe geschlagen, tauchte.
Papa.
George. George mümmelte und sprang mit einem vorsichtigen Satz auf den Schrank direkt auf Tobis Luftmatratze. Tobi, der vor lauter Schreck ein Kaninchen nicht mehr von einem Gespenst unterscheiden konnte, oder vielleicht sogar glaubte, George sei ein Gespenst, ein nie zuvor gesehenes, gruseliges Killer-Gespenst. Tobi stieß einen schrillen Schrei aus, fuhr mit atemberaubender Geschwindigkeit in die Höhe und wollte auf und davon, was der Schlafsack natürlich verhinderte. Er fiel auf die Nase und kam erst wieder zu sich, als er Tims unwilliges Lachen hörte. Mach du dich nur lustig, knurrte er. Sorry, war nicht so gemeint, sagte Tim, während Tobi seine Knochen sortierte und zur Luftmatratze rockte. George hockte mitten im Zimmer und knabberte einen Kartondeckel. Alles war pupnormal. Tim und Tobi atmeten auf, ihre Herzen schlugen noch ein bisschen schneller als sonst, aber das Schlimmste war überstanden, zum Glück. Doch dann hörten sie es. Schaben, Kratzen, langsam, sehr langsam. Tobi, der das vorher noch nie gehört hatte und dessen Bedarf an Grube gedeckt war, hielt es für einen blöden Scherz von Tim. Tim nicht. Tim wurde bleich. Tim spürte, wie alle Zuversicht in ihm zusammenfiel. Er spürte eine große Sehnsucht nach seinem alten Zimmer. Jetzt, sofort, wollte er dorthin zurück. Keinen Augenblick länger würde er in diesem Haus bleiben. Nein, niemals, nie. Hör auf, das ist doch bescheuert, sagte Tobi. Tim machte Tobi Zeichen, abzuhauen, stand auf, schnappte sich George und wollte gerade zur Zimmertür hinaus, als er diesen Schatten sah. Ein Schatten, ganz schwach nur, da hinten an der Wand, hinter der Playstation. Er bewegte sich langsam, aufreizend langsam, als hätte er alle Zeit der Welt. Was könnte ihm niemand entkommen? Tim wusste sofort, wer das war. Er wollte Papa rufen. Mama, Papa, Emily, Hilfe, da ist ein... Aber das Wort wollte ihm nicht über die Lippen. Erst als Tobi, der Tims Fluchtversuch für eine besonders gekonnte Gruseldarbietung hielt, sich vor Lachen bog und Grusen rief, nun ist aber gut, Tim, mach halblang, fand Tim wieder Worte, wenn auch nicht die richtigen.
Da, Tim!
Stammelte er, aber was immer er auch gesehen hatte, es war nicht mehr da. Ja, ein Monsterschreck, ich weiß. Aber der kann nicht mal, ich bin nämlich hundemüde, sagte Tobi, gähnte, zog sich den Schlafsack über die Ohren, rollte sich zur Seite und war wenige Augenblicke später eingeschlafen. Tim lauschte der Stille, er wartete darauf, dass der Schatten zurückkehrt. Er spürte, wie langsam die Zeit verstreicht, man wartet, aber der Spuk schien vorbei. Nur die Stille, diese Stille in der Sackgasse 13. Schließlich aber schlief auch er irgendwann ein. So, wenn man von einem Stadtteil in den nächsten zieht, muss man meist auch auf eine andere Schule gehen. Man muss sich umgucken. Wie funktioniert das in der neuen Schule? Wie hoppelt der Hase in einer anderen Stadt? Das weiß man nicht genau. Da braucht man eine Weile, um das auch.
Ich bin auch nur kurz nur eingezogen, aber auch in einem.
Bist du eingezogen? Und? Rumpelt und poltert das abends bei dir? Vielleicht heute Abend, wer weiß. Also, der Tim ist zum ersten Mal unterwegs. Der Tim ist zum ersten Mal unterwegs in der neuen Straße. Und Jemand spricht ihn und sagt, guck, der Neue aus der Sackgasse 13, das trifft dich ja. Hab schon gehört, dass ihr da jetzt wohnt. Ihr müsst ja ganz schön mutig sein. Wieso? Sagte Tim. Er hielt vorsichtig Distanz. Man konnte nie wissen. Schließlich war der Typ, der ihn da gerade angesprochen hatte, einen Kopf größer als er. Und freundlich sah er auch nicht gerade aus. Mit seinen zwei Teufelshörnern, die er sich mit Zuckerwasser in die Haare gedreht hatte. Wieso muss der Opa aufs Klo? Sagte der und machte einen Schritt auf Tim zu. Tim machte einen zurück. In seiner alten Straße hätte ihn niemand so dumm angequakt. Da hätte er einfach einen Bogen gemacht, wenn bestimmte Gesichter aufgetaucht wären. Hier lief der Hase anders. Wie, wusste Tim noch nicht. So etwas kriegt man nicht von heute auf morgen heraus. Das braucht er jetzt dann. Hör mal, ihr drei, seid ihr bitte mit eurer Unterhaltung. Geh dich mal zu mir. So, komm. Noch ein bisschen. Und halte bitte den Mund, okay? Wie wusste Tim noch nicht, so etwas kriegt man nicht von heute auf morgen raus. Das braucht seine Zeit. Weiß ich nicht, sagte er und ging weiter. Aber der Typ kam hinterher und sagte, willst du es denn nicht wissen? Nee, sagte Tim. Echt nicht? Nee. Na gut, sagte der Typ, dann erzähle ich dir eben nicht, dass in eurem Haus Jungfrauen versägt worden sind. Wie bitte? Ja, mindestens 5. Die haben den Täter nie gekriegt. Versägt? Mittendurch. Der Typ grinste, drehte ab, ging durch ein Gartentor in einen picobello aufgeräumten Garten, in dem ein picobello aufgeräumtes Haus stand. Jedenfalls sah es von außen so aus. Blödsinn, dachte Tim, kickte einen Stein vor sich her und machte sich auf den Weg nach Hause. Mama saß am Küchentisch. Na, wie geht's, sagte die gute Leine. Och, gut wohl, sagte er. Ach, gut wohl, sagte er, als Mama plötzlich aufsprang, einen spitzen Schrei ausstieß und mit hoch erhobenen Armen davonstürmte. Tim ließ versteckt die Milch fallen. Dann sah er, was Mama gesehen hatte, und für einen Augenblick blieb ihm die Luft weg. Er wollte auch wegrennen, aber seine Beine versagten ihm den Dienst. Es war wie im Traum. Er wollte, aber er konnte nicht. Was ist denn los? Rief Papa von oben. Mama stand im Treppenhaus. Da, rief sie, da. Papa vermutete, dass sie eine Maus gesehen hatte. Und da er wusste, dass sie sich vor Mäusen fürchtet, ließ er sich Zeit, nach unten zu kommen. Was war's denn, sagte er schließlich unten angekommen, eine Spitzmaus, eine Haselmaus oder eine Killermaus, wie damals in der Erfurtstraße. Mama schüttelte den Kopf. Eine Spinne. Na dann, fange ich sie dir weg, sagte Papa und kam in die Küche. Tim stand noch immer wie angewurzelt da. Fürchtest du dich neulich auch vor Spinnen, fragte ihn. Tim nickte. Wo war sie denn? Da am Fenster. Ach, dann ist sie längst weg. Ja, aber sie war schwarz, sagte Tim. Ja, ja, und so groß wie eine Schildkröte, rief Papa.
Das
wären
so eine Killerschildkröte.
Mama nickte. Tim nickte auch. Und dann hörten sie dieses Geräusch, das sie schon einmal gehört hatten, abends, nachdem sie gerade erst angekommen waren, so ein Kratzen und Schatten. Nun mach mal Alter, sagte Papa. Ich weiß ja, dass ihr Spinnen nicht mögt, aber Spinnen sind nützliche Tiere, die niemandem was zuleide tun. Sie beißen Kaninchen, sagte Tim. Ja, sagte Papa, der nicht begriff oder nicht begreifen wollte, was hier vor sich ging, der vielleicht dachte, dass der Umzug alles ein wenig durcheinander gebracht hatte. Schließlich waren jetzt fast 14 Tage vergangen und er musste zugeben, dass noch nicht alles so wie früher war. Aber war das gleich ein Grund, Monsterspinnen zu sehen?
Ja.
Ihr spinnt ja, sagte er, öffnete das Küchenfenster und sah hinaus. Im Efeu wohnten große und kleine Spinnen und überall hatten sie ihre kunstvollen Netze gespannt. Sie selbst saßen verborgen unter Blättern und warteten darauf, dass Signalfäden ihnen mitteilten, dass Beute im Netz war. Als Papa gerade fragen wollte, ob er eine fangen solle, sah er, wie eine Katze aus dem Gebüsch unterm Küchenfenster auftauchte und mit hoch aufgerichtetem Schwanz über den Rasen davonrannte. Da rennt eure Monsterspinne, sagte Papa. Eine Katze? Sagte Mama erleichtert. Sagte Tim, tatsächlich, da lief eine Katze. Aber er hatte etwas anders gesehen. Er war sicher, dass er gerade etwas anderes gesehen hatte. Und auch wenn Mama gerade vor lauter Erleichterung ankündigte, heute Abend würde aber Pizza bestellen. Der Pizzatelefondienst sagte, ja, bis zur Sackgasse raus, das würde dauern. Mama sagte, ja, ja, schon gut, Hauptsache, die kommen überhaupt. Und dann schönte es. Papa hatte so eine Big-Bang-Glocke, die so dumm, 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 dumm angebaut. Und er hatte auch
einen Bewegungsmelder angebaut. 200 Watt, sobald ein Kaninchen durch den Garten lief, war sofort der ganze Eingangsbereich taghell erleuchtet. Und als dann tatsächlich Ding-Dang-Ding-Dang macht, rennt Tim zur Tür und öffnet. Und in diesem grellen Licht des Bewegungsmelders sieht eine große, schwarze Gestalt und sagt: Neumann! Und trat einen Schritt vor. Ja, stotterte Tim. Seine Augen gewöhnten sich nur langsam an das grelle Licht des Bewegungsmelders. Bitte! Vor ihm stand ein Mann mit Seehundschnauzer. Pizza-Service! Ja, bitte! Der Riese reichte Tim vier große Pizzakartons und sagte: Macht 24 Euro. Mama zahlte, der Riese bedankte sich höflich, verschwand durch den wilden Garten, dann hörten alle ein Motorrad aufrollen und hätten schwören können, sie hätten Stichflammen aus dem Auspuff gesehen und verbrannten Gummi gerochen. So, zwar war abgemacht, dass George auf der Veranda wohnen sollte, aber seit das Wiesel ihn gebissen hatte, falls es ein Wiesel war, wohnte er in Tims Zimmer. Tim fand das gar nicht schlecht. Seit die Ferien zu Ende waren und er in eine neue Schule ging, hatten ihn ein paar Jungen seiner Klasse nämlich schon auf die Sackgasse 13 angesprochen. Ob er denn nicht wüsste, dass es in Flugzeugen keinen Sitz mit der Nummer 13 gibt und in Hotels kein Zimmer mit der Nummer 13 und auf Schiffen keine Kabinen und so. Ja, wüsste er wohl, hatte Tim geantwortet, das mache ihm aber nichts aus. Mama nämlich war am 13. Februar geworden, also war die 13 seine Glückszahl, denn ohne Mama gäbe es ihn nicht. Papa hielt die Diskussion für bescheuert. Der Typ, der ihm von den zersägten Jungfrauen erzählt hatte, der hieß Willi aus der Sackgasse 35, schien besonders scharf darauf zu sein, Tim Angst einzujagen. Er war zwei Klassen über Tim und immer wenn sie sich begegneten, sagte er Sachen wie: Matt, Rumpels im Kamin, Knacks und Holz, nachts in der Sackgasse 13 oder hast du dich schon gesehen? Tim versuchte wegzuhören, aber das Problem war, dass es tatsächlich rumpelte, knackte und heulte. Tag und Nacht war das Haus damit beschäftigt, die merkwürdigsten Geräusche zu produzieren, wobei ihn das tagsüber schon nicht mehr stolperte, aber nachts war es etwas anderes. Dieses hohle Pfeifen, das im Kamin auf und nieder stieg, mal laut und dann wieder leiser wurde und sich manchmal anhörte wie irres Lachen. Dieses heisere Seufzen, das aus unbestimmten Richtungen heranflog und nichts weiter war als eine der Türen im Haus, die immer noch aufsprangen, wann sie wollten und dabei diese Geräusche machten. Das Klappern der Dachpfannen im Wind, das sich anhörte, als würden 100 Gerippe ihre ausgebleichten Gebeine schlenkern. Ja, und dann war da natürlich der Wald hinterm Haus, von dem Tim so wenig wusste wie vom Mond. Tim fuhr in die Höhe. Er hatte geträumt. Er schaute auf die Uhr. Es war kurz nach 3 Uhr morgens. Und weil er mal musste, stand er auf. Aber irgendwie schien sein Traum noch nicht zu Ende. Möglich, dass er schon wieder eingeschlafen war. Jedenfalls steuerte er nicht direkt auf die seinem Zimmer gegenüberliegende Toilette zu, sondern bog links ab und pinkelte in den großen Topf mit dem Gummibaum, der am Ende des Flurs stand, drehte sich um und ging wieder ins Bett. Was nicht bedeutet, dass Tim in der alten Wohnung immer in den Topf mit dem Gummibaum gepinkelt wurde. Nee, er war ja nicht blöd, aber der Weg dorthin glich wohl dem Weg zur Toilette in der alten Wohnung. Im Halbschlaf hatte Tim seinen Orientierungsspeicher nicht richtig eingeschaltet und den alten Weg abgerufen, statt das neue Programm einzuspielen. Als er wieder im Bett lag, durchzuckte es ihn wie ein Blitz. Ach, lieber Himmel, wenn das jetzt jemand gesehen hätte. Um den Gummibaum machte er sich die wenigsten Sorgen. Der konnte einiges vertragen, aber peinlich wäre das, wenn es rauskäme. Sehr, sehr peinlich. Er zog sich also die Decke über den Kopf und versuchte, so schnell wie möglich wieder einzuschlafen. Als er schon spürte, wie der Schlaf nach ihm griff, hörte er dieses Lachen. Okay. Das war kein hohles Pfeifen, kein heiseres Seufzen, kein Klappern von 100 Geräten. Es war auch kein Chaos. Nein, jemand...
Hexe.
Jemand in diesem Zimmer lachte. Kein menschliches Lachen. Ganz nah neben ihm. Tim konnte fast seinen Atem spüren. Mama! Mama! Das Lachen brach ab. Alles war still. Nur von ganz fern hörte man das dumpfe Rollen eines Zuges. Tim atmete auf. Er hatte wohl doch nur geträumt. Aber dann war es wieder da, dieses Lachen. Tim, der sich die Decke über beide Ohren gezogen hatte, nahm all seinen Mut zusammen, streckte den Arm nach der Nachttischlampe aus, knipste sie an und mietete sich in den Dunkel. George saß aufrecht in seinem Käfig und schaute Tim aufmerksam an. Und dann, ohne Grund, begann er sich vor Lachen zu schütteln. Ein gackerndes Lachen war das, wahrscheinlich eher eine Art Husten. Auf jeden Fall war es ein Ton, den George in all den Jahren, die er bei Tim lebte, nicht von sich gegeben hatte. Tim hatte nicht einmal gewusst, dass Kaninchen solche Geräusche machen kann. Du bist mir einer, sagte er erleichtert und wollte schon das Licht wieder rausknipsen, um endlich zu schlafen. Und dann sah er es. Ganz langsam schob es sich unter dem Bett hervor, unter Tims Bett und kroch auf behaarten Beinen langsam Richtung Kaninchenkäfig. Tim wollte aufspringen und davonrennen. Tim wollte mutig sein. Er wollte George retten. Tim wollte, dass sofort Tag ist und alles nicht wahr, aber er war wie gelähmt. Ihm war kalt und er fühlte sich schwer wie Fels.
Nein, nein, nein!
Er kroch in die äußerste Decke Ecke seines Bettes, zog sich die Decke bis über die Nase und verharrte regungslos. Irgendwann begannen die Vögel zu singen. Tim wusste nicht mehr, ob erst 10 Sekunden oder schon Stunden vergangen waren, als er Schritte auf dem Flur hörte. Auch das noch, schnelle Schritte. Eine Tür wurde geöffnet. Seine Tür. Ein Schatten. Tim, aufstehen!
Ja.
Mama? Ja, was ist denn? Sie war wieder da. Wer?
Die schmutzige Stimme.
Ach Quatsch, das hast du geträumt.
Nein, sie war da, sie kam unterm Bett hervor.
Was gibt's doch gar nicht. Schau doch selbst. Mama bückte sich und schaute auf das Bett. Da ist nichts, sagte sie. Und dann sagte sie...
Was ist?
Ich weiß nicht. Mama zog etwas unterm Bett hervor, das aussah wie durchgekautes Fell oder ein Bündel alter, verfilzter Wolle. Was ist das? Tim spürte einen gemeinen Schmerz hinter den Augen. Er war todmüde, ihm war immer noch kalt. Und er wusste, dass Mamas Fund etwas mit dem zu tun hatte, was er gesehen hatte. Ach, eine alte Socke, sagte er ergastet. Mama musterte ihn, dann legte sie ihre Hand auf seine Stirn und sagte, du bist ja ganz kalt, bist du krank? Tim zuckte die Achsel. Nein, eigentlich glaubte er nicht, dass er krank war. Er hatte verschreckt kein Auge zum Kranken, ja schon. Aber krank war etwas anderes. Nö, sagte er. Aber du fühlst dich so an. Ich glaube, du bleibst mal im Bett. Ich mache dir einen Tee. Wir sehen, danach geht es dir besser. Meinetwegen. Mama warf die alte Socke in einen Papierkorb, drehte sich um und ging. Tim stand auf und nahm das Ding mit spitzen Fingern heraus. Sie roch so seltsam. Eine Socke war das bestimmt nicht. Bäh! Machte er, öffnete das Fenster und warf es hinaus. Dann schaute er vorsichtig unter sein Bett. Außer seinem alten Lego-Koffer, den Fußballschuhen und schmutzigen Jeans war nichts weiter drunter. Die Sonne schien durchs Fenster, er schlüpfte wieder unter die Decke und dachte, dass ein Tag im Bett eigentlich gar nicht schlecht wäre. So, bis hierher. Bedankt. Ja, klar. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, auch dafür, dass ihr so gut mitgemacht habt.